Der Krieg in Gaza flammt wieder auf. Und in der Zwischenzeit könnte die Türkei im Nahen Osten eine neue Rolle einnehmen, die direkt mit Israel und Gaza zusammenhängt. Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und ich bin mit unserem Nahostkorrespondent, mit Kurt Pelder, verbunden. Hoi Kurt.
Hoi Joël.
Du bist vor ganz kurzem aus Israel zurückgekommen. Wie lange bist du?
Ungefähr 3 Wochen. Ich war natürlich ein bisschen an der Grenze von Gaza gewesen. Man kann immer noch nicht nach Gaza rein als Journalist. Ich war auch lange im Norden gewesen und ein bisschen geschaut, was dort an der libanesischen Grenze passiert und auch in der Westbank, also in Ramallah und in anderen palästinensischen Städten.
Das Thema, das uns alle international ja an dem Mittwochmorgen, wo wir aufzeichnen, umtreibt, sind die Bilder von den Demonstrationen in Gaza gegen die Hamas, wo Tausende von Palästinenserinnen und Palästinensern auf der Straße sind. Wie muss ich das einordnen?
Also, das ist nicht das erste Mal, dass es solche Demos gibt in Gaza. Aber jetzt ist natürlich auch irgendwie klar, Israel hat ziemlich klar und deutlich gesagt, dass Gaza vernichtet wird, wenn sie die Geiseln nicht freigeben und wenn Hamas ihre Macht nicht aufgibt. Und der Gazastreifen ist schon zu einem grossen Teil zerstört und es gibt natürlich in der Bevölkerung gibt's ein ziviler Widerstand, weil die nicht wollen, dass das passiert, was die Israelis angedroht haben. Und das ist eben, seitdem der Trump an der Macht ist in den USA, ist das, also mein Eindruck ist, die Hemdchen werden jetzt ausgezogen. Also vorher hat man sich noch an vieles gehalten, auch wenn das in unserer Medienberichterstattung vielleicht nicht so rausgekommen ist, aber mein Eindruck, es ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich jetzt in Israel und an der Grenze von Gaza gesehen bin, mein Eindruck ist immer gesehen, dass sich die Israelis auch wegen dem Völkerrecht, aber auch vor allem wegen ihren Geiseln zurückgehalten haben. Jetzt sind es nur noch 59 Geiseln, die Hälfte mutmaßlich tot. Am Anfang sind es 251 gewesen. Und das hat einen Einfluss auf die israelische Kriegsführung. Und wir haben natürlich jetzt auch in den letzten Wochen oder Monaten während dem Waffenstillstand die Geiselfreilassungen gesehen, die grosse Show, die Hamas und andere Kampfgruppen dort abgezogen haben, und das ist ja wirklich eine extrem makabre Show gewesen. Und spätestens bei der Freilassung in Anführungszeichen von den toten Geiseln, also vor allem von der Familie Bibas, hat sich, glaube ich, in Israel schon so die Meinung gebildet, jetzt müssen wir die einfach fertig machen. Also Konsens ist jetzt schwierig, das Wort zu benutzen, weil die israelische Bevölkerung ist gespalten. Eine Mehrheit möchte, dass man zuerst die Geiseln frei bekommt und auf die Forderungen von der Hamas eingeht. Aber wenn man mit den Leuten redet, finden die sehr häufig, hey, aber dann machen wir sie noch auch fertig. Also bis hier eben den Gazastreifen wirklich platt zu machen. Ohne Rücksicht mehr. Und das wird natürlich jetzt durch den Trump und dem seine Rhetorik wird das so ein bisschen verstärkt. Und ich glaube schon, dass viele Leute in Gaza das jetzt langsam realisieren, dass es jetzt zu Ende wird gehen. Wobei, man muss einfach sagen, man hat schon ein paar Mal gesagt, dass die Hamas völlig vernichtet wird, dass sie am Ende ist. Aber jetzt hat sie halt nicht mehr so viele Geiseln, sie hat nicht mehr so viele Optionen, sie kriegt wahrscheinlich auch keine oder nur noch sehr wenig Nachschub. Also sie ist in einer schwierigen Situation und jetzt wäre es natürlich sinnvoll, wenn sich in der Bevölkerung ein Gegenpol wird bilden. Aber, und ich glaube, das ist das grosse Problem, das wir Journalisten haben bei der Gaza-Berichterstattung. Es gibt keine unabhängigen Bericht aus Gaza. Das ist alles mehr oder weniger kontrolliert von der Hamas. Und wir wissen nicht wirklich, was dort abgeht. Wahrscheinlich wissen es die israelischen Geheimdienste, aber wir als Journalisten, auch wenn wir mit Leuten telefonieren, das sind immer Palästinenser, wo ja wissen, dass ihre Worte nachher wiedergegeben werden in den westlichen Medien und dass sie mit Repressalien zu rechnen haben, wenn sie etwas sagen, wo man nicht sollte.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ein gutes Beispiel ist der kürzlich von den Israelis ganz gezielt tötete palästinensische Journalisten Hossam Shabbat. Wenn man sich anschaut, was der berichtet hat für Al Jazeera, oder was er auf seinem Twitter-Feed so ein bisschen berichtet hat, dann ist das eine einzige Lobhymne auf Hamas. Es ist nie ein kritisches Wort gegen Hamas oder überhaupt eine Beschreibung von den Zuständen, abgesehen davon, dass die Israelis einen Genozid in Gaza machen. Also mit unabhängigem Journalismus hat das jetzt wirklich gar nichts zu tun gehabt. Mhm. Und Israeli behaupten, sagen, haben auch Dokumente vorgelegt, dass er in Wirklichkeit ein Kämpfer von der Hamas war. Also einerseits Kämpfer, andererseits Journalist mit einer blauen Presseweste. Und auch da wissen wir am Schluss nicht, wer hat wirklich recht, weil wir können das nicht nachprüfen, was die Israelis sagen, was die Hamas sagt. Und ich glaube, wir sind da wirklich ein bisschen in einem Clinch, dass wir einfach über den kleinen Küstenstreifen eigentlich recht wenig wirklich zuverlässig wissen.
Wie es im Nahosten ja so ist, ist ja alles immer ein bisschen zu sehr miteinander verstrickt. Wegen dem reden wir ja oft da im Westen von einem Flächenbrand, weil das eine spielt immer so ein bisschen das andere. Wenn du den Trump jetzt da ins Spiel bringst und sagst, dass seine starke, aggressive Rhetorik etwas bewegt hat in Bezug auf Israel und Gaza, gibt es da noch andere Player rundherum, die sich von ihm gleich beeindrucken lassen und wo auch in den Gaza-Krieg spielt? Oder ist es mit Gaza und Israel, ist das bis jetzt der einzige Schauplatz?
Nein, ich glaube, es ist schon eine grössere Bewegung, wo die ganze Region oder grosse Teile von der Region erfasst. Also es wäre zum Beispiel denkbar, dass es jetzt doch noch zu einer Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel kommt. Und die Saudis haben immer als Vorbedingung gestellt, dass es einen Waffenstillstand muss geben, dass der Konflikt muss zu Ende gehen. Mhm. Also die Regierung Trump versucht natürlich, zu so einem neuen Waffenstillstand, zu einem Abkommen zu kommen. Aber der Steve Witkoff, der Beauftragte vom Trump für den Nahen Osten, hat sich auch klar geäussert gegenüber der Hamas, dass er sich über den Tisch gezogen gefühlt hat, dass er denen nicht mehr traut, wie sie ihr Versprechen gebrochen haben. Also ich bin nicht sicher, ob es wirklich zu so einem Frieden kommt, aber ich glaube, im grossen Teil der arabischen Welt ist das Bedürfnis da, sich eben auch unter dem Druck von Trump mit Israel irgendwie zu einigen. Da spielt auch mit ein, dass die Bedrohung durch den Iran, wo ja gerade für die Saudis, das ist ein bisschen existenziell gewesen, der Iran ist ein bisschen zurückgedrängt, ist aus Syrien rausgeschmissen worden, durch den Sturz vom Assad, die Hisbollah im Libanon, die schiitische Terrormiliz, die ist auch sehr geschwächt. Also der Iran wird ein bisschen rausgedrängt. Eine wichtige Rolle spielen die Saudis, aber auch die kleinen arabischen Emirate und möglicherweise jetzt eben auch Türkei in Syrien. Das ist ein Potenzial für vielleicht einen neuen Konflikt und für eine weitere Eskalation.
Welche Rolle spielt Türkei in Syrien?
Also die syrischen Rebellen, die Damaskus erobert haben, sind zu einem gewissen Teil von der Türkei abhängig. Also der neue Interimspräsident, der Sharaa, ist eher ein Mann von Saudi-Arabien, er ist in Saudi-Arabien aufgewachsen, aber seine Leute haben halt auch Unterstützung aus der Türkei bekommen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit gewesen, wie sie noch während dem Bürgerkrieg mit dem Assad an Waffen und Munition und so weiter gekommen sind. Also die sind der Türkei gegenüber nicht mehr durch verpflichtet und die Türkei hat auch ihre eigenen Milizen. Also es ist nicht so, dass die syrische Regierung, die neue, die Interimsregierung, wirklich das Land kontrolliert und die ganzen Bewaffneten kontrolliert. Das hat man auch gesehen bei diesen Massaker an der Küste, vor allem gegen Alawita, also die Sekte, wo auch der Assad dazu gehört. Das wird jetzt auch natürlich der Regierung in Damaskus angelastet. Die hat gesagt, ja, wir werden das untersuchen und wir werden die Leute bestrafen, die da gemordet haben. Aber bis jetzt ist da nicht viel passiert. Und eine Gruppe, die eben maßgeblich an diesen Massaker beteiligt gewesen ist, das ist eben die syrische nationale Armee, die nennt sich so. Mhm. Das ist eigentlich eine Proxy-Armee von der Türkei, die ist vor allem im Norden an der Grenze zur Türkei aktiv gewesen. Und das ist anzunehmen, dass Damaskus die nicht wirklich kontrolliert, wie Damaskus auch nicht wirklich die kurdischen Milizen kontrolliert oder die drusischen Milizen im Süden und zum Teil auch an der Grenze von Israel. Also die Regierung hat ihr Land noch nicht oder ja nicht im Griff und das ist eine Möglichkeit für die Türkei, über ihre Proxy reinzustossen. Und möglicherweise, es gibt immer wieder Berichte über ein Abkommen zwischen Damaskus und Ankara, dass die türkische Armee wird Basen eröffnen, aber auch Flughäfen, also mit einer Luftwaffe dort wird präsent sein, um quasi die syrische Luftverteidigung zu übernehmen. Und das führt zu einem sofortigen Konflikt mit Israel. Und Israel hat auch in den letzten Tagen immer wieder Flughäfen in Syrien bombardiert, um wahrscheinlich genau das zu verhindern, dass die Flughäfen von der türkischen Luftwaffe benutzt werden könnten.
Du doch bitte nochmal ausführen, inwiefern das mit Israel zusammenhängt.
Also durch den Sturz von Assad und schon während dem Sturz von Assad haben die Israeli intensivstens Luftwaffenbasis, Munitionsdepots von der Assad-Armee bombardiert. Mit der Begründung, sie wollen nicht, dass die Hisbollah die Sachen geht holen oder auch, dass die neuen Machthaber in Damaskus eine Luftwaffe haben und Raketen, ballistische Raketen, mit denen sie Israel bedrohen können. Wenn jetzt Türkei, die eine moderne, die eine sehr grosse Armee hat, die eine riesige, erfolgreiche und hochtechnologische Rüstungsindustrie hat, wenn die jetzt in das Vakuum reinstossen, wo der Assad und die Iraner, die sich haben zurückziehen aus Syrien, wenn die das Vakuum ausnutzen und das füllen, dann ist das eine direkte Bedrohung von Israel. Also die Rhetorik vom Erdogan in Ankara ist klar anti-israelisch. Der Erdogan steckt mit den Muslimbrüdern unter einer Decke. Also Muslimbrüder sind auch Hamas, sind Muslimbrüder. Die neue Regierung in Damaskus wird von Muslimbrüdern dominiert und ein wichtiger Player, kleiner Player, aber ein wichtiger Player, Katar in dem Ganzen, in dieser Gemengelage, ist eben auch Muslimbrüder noch. Also wenn jetzt Muslimbrüder auch von Norden Richtung israelische Grenzen kommen, ist das vielleicht wesentlich bedrohlicher wie noch der Assad, wo es nicht so mit den Muslimbrüdern gehabt hat. Und wenn sich das jetzt ändert, ist das natürlich eine riesige Bedrohung von Israel. Es gibt schon seit längerem Warnungen von Geheimdienstleuten. Es hat ein Komitee gegeben, wo eingesetzt worden ist, wo das untersucht hat. Und die haben schon im Januar gewarnt, dass der nächste Krieg, der nächste grosse Krieg eben könnte passieren, wenn die Türkei in Syrien Basen hat.
Die Türkei gehört zu den NATO. Wenn die sich jetzt vermehrt in den Israel-Gaza-Konflikt einmischt, auch vor allem durch Syrien, was bedeutet das dann für den Westen und für Europa?
Also die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und wir hatten den Fall gehabt, schon früher noch, dass die türkische Armee in Nordsyrien eingefallen ist. Also da ist der Assad noch an der Macht gesehen in Damaskus und den Türken ist um die kurdische Gebiete im Nordosten vor allem, aber auch im Nordwesten von Syrien gegangen. Und dort hat die NATO klar gemacht, dass ihre Verträge nur zum Zug kommen, also der berühmte Artikel 5, wenn ein Mitgliedsland auf seinem Territorium angegriffen wird. Also die türkischen Truppen, die immer wieder mal nach Syrien rein sind, die geniessen nicht den Schutz durch den Artikel 5 von der NATO. Das ist ihre eigene Abenteuer und da müssen sie die Verantwortung übernehmen. Da haben sie keine Hilfe von der NATO zu erwarten. Und sicher auch nicht von den Amerikanern, weil der Vorstoß nach Syrien, der wäre ja gegen Israel gerichtet. Und man sollte sich vielleicht ein bisschen erinnern, wie das in der islamischen Welt funktioniert. Also damals, wie Kreuzritter Jerusalem erobert haben, hat so die Gegenbewegung gegeben und da ist der kurdische Feldherr, der Salahedin, hat dann am Schluss eben die Kreuzritter aus Jerusalem rausgeworfen und der Salahedin ist seither der grosse Held von der ganzen islamischen Welt im Nahen Osten. Und die Iraner haben natürlich wollen, obwohl sie Schiiten sind und nicht Sunniten, wie der Salahedin, haben wollen quasi die Rollen übernehmen und Jerusalem diesmal nicht von den Kreuzrittern, sondern von den Juden befreien. Und wenn jetzt der Erdogan quasi in den Stab vertritt und sagt, ich bin jetzt der große Befreier, ich will Israel vernichten, also das hat er so noch nicht gesagt, aber es geht ein bisschen in die Richtung, dann hat man das gleiche Theater oder noch schlimmer wie das, was man vorher gehabt hat, wo der Iran eigentlich das grösste Hindernis war auf dem Weg zu einem Frieden in Nahost, dann hat man der störende Player Iran ersetzt durch einen viel mächtigeren, nämlich durch die Türkei. Und das wäre für die Aussichten vom Nahen Osten absolut katastrophal.
Dankeschön, Kurt, für deine Zeit.
Sehr gern.
Ihr habt hinter den Schlagzeilen gehört, der Podcast von CH Media. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert ihr doch auf der Plattform eures Vertrauens. Und wenn euch die Folge interessiert hat, dann haltet euch nicht zurück und bewertet den Podcast doch mit ein paar Sternen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.